EduCouch. Deutsch geht auf Weltreise. 11 Folgen, 11 Länder und 11 Geschichten.
Herzlich willkommen auf der EduCouch. Heute reisen wir nicht nur in die Ferne, sondern auch mitten hinein in die Gräben der eigenen Gesellschaft. Unser heutiger Gast trägt zwei Vornamen, die auf seine unterschiedlichen nationalen Identitäten hinweisen. Er selbst hat sich mal als der privilegierteste Migrant aller Zeiten bezeichnet. Herzlich willkommen, Alexander Ali Gutsfeld. Er ist unter anderem Host des ARD-Podcasts Nicht mehr mein Land. Hallo.
Hallo, hallo. Ja, sehr schön, das Zitat kannte ich gar nicht mehr.
Ja, aber ich habe es heute gehört, du hast es so gesagt.
Sehr gut recherchiert.
Genau, du benutzt, wie gesagt, zwei Vornamen und schaltest in unterschiedlichen Situationen bewusst zwischen Alexander und Ali um. Ist das für dich so quasi wie ein Schlüssel, der unterschiedliche Türen öffnen kann? So sowohl Türen in migrantische Communities als auch Türen zum klassischen Ü50 Bayern, unter dem du dir ja sehr viel vorstellen kannst aufgrund deiner Rikscha-Tätigkeiten auf dem Oktoberfest?
Genau, genau das ist es. Sehr gut auf den Punkt gebracht. Ja, ich benutze meinen Vornamen sehr flexibel. Manchmal bin ich Alexander, manchmal bin ich Ali, je nach Situation, in Vorstellungsgesprächen, im Job. War ich früher mal Alexander, inzwischen habe ich so ein bisschen zu meiner Marke aufgebaut, auch Ali sein zu können, deswegen ist es gerade ein bisschen aufgeweicht. Aber auf einer Hausparty in Kreuzberg bin ich dann plötzlich super gerne Ali, also da bin ich sehr flexibel.
Aber hast du das quasi immer nur so zu deinem Vorteil benutzt oder man könnte es ja auch benutzen, um mal zu provozieren an der richtigen Stelle?
Also ich habe gemerkt, dass ich als Kind den Spitznamen Ali sehr gern mochte. Also meine Mutter ist aus Ägypten und meine Eltern haben mich ganz bewusst Alexander genannt, damit ich dann in Ägypten Ali sein kann, quasi als Abkürzung meines längeren deutschen Namens. Und ich habe diesen Namen geliebt als Kind und habe mich dann immer bewusst Ali genannt und fand es ganz toll. Und habe dann als Teenager irgendwann gemerkt, dass es so ein bisschen so blöde Sprüche gibt. Und dann habe ich mich plötzlich geschämt für den Namen. Und habe den sogar ein Jahr lang versucht abzulegen und war dann Alex oder Alex. Und da war ich gerade in England, deswegen Alex. Und dann habe ich ihn wieder vermisst. Und so ungefähr 2014, 15 rum habe ich dann sehr bewusst auch diesen Namen Ali, mich mit Ali vorgestellt, um irgendwie ja auch so ein bisschen so ein Statement zu setzen. Glaube ich, aber auch, weil ich den Namen einfach mochte und selbst auch mehr mich mit meinem kulturellen Hintergrund beschäftigt habe.
Dazu kommen wir gleich nochmal. Ich gehe nochmal auf deine ägyptische Mutter ein, die dir ja bewusst, wie du gerade gesagt hast, diesen deutschen Namen gegeben hat. Er ist noch deutscher, nämlich Alexander Philipp Gutsfeld. Also deutscher geht schon fast gar nicht mehr. Und dann kommt man noch aus München. Und ihr Argument war sozusagen leichter Job und Wohnung, quasi eine sprachliche Tarnkappe hat sie dir irgendwie mitgegeben. Und was sagst du jetzt im Nachhinein über dieses Deutschland, in der deine Mutter gelebt hat, in der sie dir vorsorglich einen Namen gibt, hinter dem man sich notfalls auch irgendwie verstecken kann, kulturell sozusagen?
Ja, es sagt natürlich super viel aus. Also sie heißt selber Inji El Topgi. Sehr arabisch und sie hat, glaube ich, da schon die Erfahrung gemacht, dass es vielleicht nicht immer hilfreich ist, so zu nennen. Sie selber hat jetzt gar nicht so viel Diskriminierung erlebt, aber trotzdem war es immer so selbstverständlich, na klar, das kann dir auch schaden, so zu heißen. Das kann dir auch schaden im Job. Es kann dir insgesamt eher zu einem Nachteil sein. Und mit dem Bewusstsein bin ich immer aufgewachsen. Das ist einerseits ein Nachteil ist in diesem Land. Gleichzeitig habe ich aber auch die Erfahrung gemacht, weil ich in München im Glockenbachviertel aufgewachsen bin, ist dann schon sehr liberal ist, dass es auch wiederum ein Vorteil für mich sein kann oder ich das irgendwie auch spannend fand, weil man damit irgendwie aufgefallen ist und was oder zumindest irgendwie was Besonderes war. Zumindest war das immer meine Eigensicht drauf, die natürlich aber auch wieder aus einer sehr bequeme Eigensicht ist, weil ich immer, wenn ich wollte, dann auch wieder Alexander sein konnte. Und das ist natürlich ein Fakt, dass man mit einem ich sag mal, migrantisch klingenden Namen man eher diskriminiert wird. Und deswegen, also der Name reicht oft. Und das ist, deswegen war das für sehr klug, vielleicht auch ein bisschen traurig, dass ich es machen muss, aber sehr vorausschauend von meiner Mutter, mir diesen Namen zu geben, der hat es mir auf jeden Fall leichter gemacht. Macht es mir leichter in Interviewanfragen, wenn ich eben konservative Bierbrauer anschreibe, weil mir das eher eine Tür öffnet oder zumindest ein Interview, wo die Person nicht gleich misstrauisch einen anblickt und sondern gleich irgendwie auf Bayerisch mit einem spricht. Und es macht viele Situationen erstmal leichter und ich merke, dass es als Journalist oft hilft, wenn man nicht auffällt, wenn man irgendwie durchrutscht, wenn man einfach der unsichtbare Fragensteller sein kann. Und da ist es natürlich super, wenn man da zwischen Identitäten wandeln kann.
Auf Namensebene konntest du das natürlich immer tun, aber wir sprechen ja hier auch über Sprache. Auf sprachlicher Ebene war das natürlich nicht so gut machbar. Vielleicht unter anderem aus diesem Grund, vermute ich, bist du irgendwann auch mal nach Kairo gegangen, des Masters, und hast da auch Arabisch gelernt. Und da hast du auch mal beschrieben, wie du dich gefreut hast, wenn du auf Arabisch angesprochen wurdest und dann aber auch die Enttäuschung im Gesicht des Gegenübers irgendwie wahrgenommen hast, wenn das Arabisch vielleicht nicht ganz so perfekt saß. Was haben vor allem diese sprachlichen Erfahrungen in Ägypten mit dir und deinen zwei Identitäten und deinen zwei Namen vielleicht auch irgendwie gemacht? Kannst du das beschreiben?
Also erstmal habe ich erstmal gemerkt, wie unglaublich schwer diese Sprache ist, und habe meine Mama verflucht. Also bei meinem Namen habe ich sie fand ich super, aber ich habe sie verflucht, dass sie nicht einfach die ganze Zeit nur auf Arabisch mit mir geredet hat, weil dann hätte ich diese Tortur nicht durchstehen müssen. Und es war auch so ein bisschen so ein Erlebnis des Scheiterns. Also ich kann immer noch nicht sehr gut Arabisch. Und gleichzeitig war es natürlich trotzdem toll und auch sehr interessant, in so lange außerhalb von Europas zu leben, zum ersten Mal eigentlich. Und zu merken, okay, ich bin auf den ersten Blick, gehe ich oft durch, als Araber oft auch nicht. Also es hängt auch, hat auch viel mit Klasse zu tun, und ich bin auch ein bisschen heller, aber deswegen auch habe ich mich auch immer gefreut, wenn ich dann auf Arabisch angesprochen wurde und ich quasi durchgerutscht bin und akzeptiert wurde. Und dann war es aber umso enttäuschender, genau, für mein Gegenüber, wenn ich dann nur mit gebrochenen Arabisch geantwortet habe. Also ich hatte quasi nicht diesen deutschen Bonus, den man vielleicht als blonder Hans hat, dass sich alle freuen, wenn man drei arabische Wörter sagt und dann sofort alle jubeln und einen lieben. Sondern bei mir war es eigentlich das Gegenteil. Und ich habe gemerkt, eigentlich in der Zeit, dass ich kein richtiger Araber bin. Also so naiv war ich davor irgendwie, dass ich immer dachte, ich bin halt halb Ägypter. Und dann habe ich gemerkt, nee, irgendwie bin ich schon sehr europäisch, und es ist auch okay, weil ich in Ägypten als Europäer aufgefallen bin, aber auch in Europa, in Deutschland super als Europäer durchgehe. Und das heißt nicht, dass ich nicht diesen Hintergrund habe und nicht auch toll finde, aber ich bin einfach anders aufgewachsen als die meisten anderen Alis in Deutschland und auch vor allem in Ägypten natürlich.
Im Glockenbachviertel.
Genau.
Wie viel hat jetzt sozusagen, weil du gesagt hast, es ist jetzt nicht mehr so, ich habe das jetzt mal so wahrgenommen, nicht mehr so 50-50, sondern eigentlich bin ich mehr Deutscher. Wie viel Komponente spielt dabei die Sprache? Wenn du jetzt sozusagen fließend Arabisch auch zu Hause gelernt hättest, bei deiner Mutter, was du ja gerade gesagt hast, dass du nicht hast, könntest du dir vorstellen, dass sozusagen das sehr viel mit deiner Identität auch gemacht hätte, sozusagen, als auch Ägypter sozusagen? Wäre dann 50-50, wenn sozusagen beide Sprachen gleich gut ausgeprägt werden? Ist natürlich spekulativ.
Ich weiß jetzt nicht, was der Anteil wäre, aber ich glaube, er könnte größer sein, ja. Weil es mir dann leichter fiele, auch in Ägypten mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, weil ich mehr verstehen würde, weil ich mehr Witze verstehen würde, weil ich insgesamt mit der Sprache näher dran wäre als der Kultur, also an der Kultur. Also ich glaube, dass vor allem im Arabischen die Sprache sehr, sehr wichtig ist. Auch verschiedene Länder irgendwie kulturell zusammenhält. Also es ist schon einfach ein sehr wichtiges Merkmal. So ein Identifikationsmittel. Und ich glaube, da wird es mir schon leichter fallen, irgendwie mich da reinzufinden. Und ich glaube aber trotzdem, dass ich auch, also es ist auch ohne die Sprache, viel Kulturelles mitbekommen habe durch meine Mutter, weil die einfach viel, sehr, sehr eine enge Verbindung hat zu Ägypten. Aber ich glaube schon, es wäre noch mal mehr. Ja.
In deinem Podcast aktuell, also nicht mehr mein Land, ziehst du eine Linie vom Flüchtlingssommer, nenne ich es jetzt mal, bis heute. Und wenn ich deine Beobachtung da so zusammenfassen darf, Migration hat sich gewandelt von einem Begriff von Chance eher so hin zu einem Schimpfwort hin mutiert ist sozusagen. Mhm. Wo spürst du diese sprachlichen Verhärtungen am deutlichsten oder gibt's da irgendwie Geschichten, die du dazu erzählen kannst, die sozusagen sehr präsent für diesen Wandel stehen?
Also ich kann es von mir selber so ein bisschen beantworten. 2015 habe ich eine unglaubliche Euphorie gespürt, auch in Deutschland, als es um Flüchtlinge ging, Migration ging. Und ich hatte irgendwie das Gefühl auch, dass ich ein bisschen stolz bin auf diesen kulturellen Hintergrund, den ich habe. Und habe dann selber auch noch mal mehr motiviert, Arabisch zu lernen, mich damit zu beschäftigen. Und ich hatte das Gefühl, Deutschland, das ich dann schon auch oft auch als spießig wahrgenommen habe, ist gar nicht so spießig, sondern sehr offen. Und plötzlich feiern sich alle dafür, irgendwie Leute aufzunehmen. Und ich habe so eine unglaubliche Offenheit gespürt. Und diese Stimmung hat sich schon sehr, sehr gewandelt. Also es wird, wenn über Migration geredet wird, wird meistens oder sehr oft zumindest negativ darüber geredet. Auch ich bin ja Journalist, also in den Medien, wenn es um Migration geht, geht es oft um zumindest negativ konnotierte Debatten, um Extrembeispiele, um gescheiterte Integration. Und ich glaube schon, dass es in den Köpfen der Menschen oft einen negativen Beigeschmack hat, was natürlich super, super schade ist.
Aber woher kommt der Wandel? Also woher kommt sozusagen zunächst dieses Initial, dieses sehr, sehr Positiven, zumindest in der Wahrnehmung? Und woher kommt der Wandel zu diesem eher ablehnenden, zumindest in der Wahrnehmung? Was waren die Gründe, deiner Meinung
nach? Also ich weiß gar nicht, ob so ein krasser Wandel ist. Also natürlich nehmen wir das jetzt so im Rückgriff so wahr. Also ich glaube, dass 2015 eher so ein besonderes Ereignis war, in dem plötzlich die Stimmen lauter wurden und plötzlich die Stimmen im Mainstream waren, die da sehr offen gegenüber Migration waren. Und die haben dazu geführt, dass sich für eine Zeit lang erstens so eine Art, so ein Rausch ist, so die Deutschen sich an sich selbst berauscht haben, an ihrer Willkommenskultur. Aber die Leute, die kritisch auf Migration geblickt haben, die gab es da auch. Und die waren bloß stiller und die waren nicht so zu hören. Und mit der Zeit, ich glaube, eigentlich mit Köln, Silvesternacht in Köln, sind die Stimmen dann wieder lauter geworden. Und dann ist eine Debatte entstanden, die es auch schon in den 90er Jahren gab, natürlich, die es davor schon gab, aber die sich dann als Backlash, glaube ich, den wir in den letzten Jahren erleben, größer anfühlt. Und vielleicht ist er auch größer, ne? Also die AfD ist natürlich schon auch ein Brandbeschleuniger von Debatten, die sehr empört geführt werden. So, also die, ich glaube schon, dass das nicht nur ein Gefühl ist, sondern es gibt schon einfach Debatten, die angefeuert werden, aber ich glaube trotzdem, dass man aufpassen muss und jetzt nicht sagen kann, 2015 war alles super und seitdem ist jetzt alles schlecht geworden, sondern es gibt gleichzeitig, gab es in den letzten Jahren natürlich auch in vielen Aspekten eine Fortschritte und Liberalisierung, die Leute waren irgendwie sensibler gegenüber migrantischen Positionen, gegenüber Diskriminierungserfahrungen und so, das ist alles passiert auch in den letzten Jahren und gerade erleben wir halt so einen Backlash von rechts und diese Stimmen sind gerade eben sehr laut.
Halbzeit auf der Edu-Couch. Diese Staffel entsteht in Kooperation mit Cornelsen und dem Goethe-Institut USA. Danke an die Partner, die unsere Reise durch 11 Länder möglich machen. Halbzeit, Ende.
Du hast schon gesagt, du bist selber Journalist. Welche Rolle, würdest du sagen, hat der Journalismus im Allgemeinen, und mir ist bewusst, dass wir das ja ein bisschen naiv hier formulieren, sozusagen in diesen unterschiedlichen Wahrnehmungen, sozusagen in diesem vielleicht nur Wahrnehmungswandel sozusagen?
Ich glaube einen relativ großen. Also ich glaube, dass wir Journalisten per Beruf und wie Journalismus heute funktioniert, nämlich natürlich auch über Clips, über Aufmerksamkeit, schon oft in die Falle tappen, über Extrembeispiele zu berichten, im Guten wie im Schlechten. Also es gibt entweder die Helden, also da habe ich auch eine Folge, geht's in einem Podcast darum, da geht's um einen Helden, den Helden von Würzburg, der sich gegen einen Amokläufer gestellt hat, und der wird dann so als Sonderbeispiel und als Held eben wurde er gefeiert, auch in der Bild-Zeitung, in anderen Medien. Und dann gibt's, wenn es Helden gibt, gibt's natürlich dann auch das Gegenbeispiel, die Terroristen oder die Versager, die irgendwie uns eine Last sind. Und ich glaube, in dieser ganzen Migrationsdebatte geht's auch in der Berichterstattung oft um so Extrembeispiele, um Gewalt, um gescheiterte Integration. Und wir erzählen viel zu selten so die normalen Geschichten. Und die sind oft relativ unspektakulär. Gibt's auch Probleme, aber sind eben nicht so extrem. Und ich glaube, das ist eigentlich Migration, so die alltäglichen Probleme, die sich oft gar nicht so sehr, die oft nicht so spektakulär sind.
Du beobachtest ja auch gerne und intensiv Milieus, in denen Dinge auch anders deutlich werden wie in anderen Milieus. Also zum Beispiel auf dem Oktoberfest, was ich schon erwähnt habe, oder bei politischen Veranstaltungen in der Provinz, in denen dann Begriffe wie Remigration ganz offen über den Tisch gehen. Wie reagierst du in solchen Situationen direkt? Also nicht nachher in der Reflexion oder im Schreiben, sondern direkt in der Situation.
Ja, ich bin da meistens sehr, also bewusst naiv und offen, und im Idealfall frage ich einfach nach. Also ich mag die Rolle auch super gern. Da als Reporter zu stehen und Leute mir gegenüberstehen zu haben, die oft eine ganz andere Meinung haben als ich, und einfach diese Perspektive zu verstehen, egal wie absurd sie erstmal klingt, und da einfach zu versuchen, so neugierig und offen wie möglich zu sein und erstmal einfach die Person zu verstehen. Das heißt nicht, dass ich nicht mal auch widerspreche. Also es kommt dann auch manchmal zur Diskussion, aber erstmal versuche ich einfach wirklich die andere Person zu verstehen, egal wie absurd das ist, was sie da gerade sagt. Und manchmal, und oft habe ich dann, also die besten Interviews sind die, bei denen ich dann auch was verstanden habe.
Das ist eine wunderbare Überleitung in die nächste Frage, weil in der wird gleich eine Person vorkommen, von der ich ausgehe, dass sie auch genauso arbeitet. Ich gehe zurück. Du magst das Abgründige, habe ich gehört. Ich auch. Und darum habe ich gestern unter anderem wieder mal am Abend eine Folge von Elisabeth Spiras Alltagsgeschichten gesehen. Ich weiß nicht, ob du die kennst, aber sie würden dir, wenn du sie nicht kennst, gefallen.
Leider nicht, aber es klingt super. Muss ich mir anhören oder anschauen.
Anschauen, das ist ganz wichtig. Gibt es auch auf YouTube. Ja. Alltagsgeschichten kann ich auch den Hörerinnen hier unbedingt empfehlen. Sehr, sehr direkt. Reden Menschen im schwersten Wiener Dialekt am Würstelstand?
Ja, kenne ich doch. Da gibt es eine Folge über die Donau, oder?
Ja, und die Tschuschen und die Hälfte versteht man nicht, und trotzdem weiß man jederzeit, um was es eigentlich geht. Der Klang dieser Sprache transportiert quasi mehr als der Inhalt der Worte. Gibt es für dich auch so Dialekte oder sprachliche Eigenheiten, die dich auf diese Art und Weise faszinieren, wo du so richtig reinkommst in diese Art von Sprache?
Also ich bin jetzt kein Experte für Dialekte oder Soziolekte, aber beim Lederhosenkartell, da ging es ja um die Wiesen, da war das ganz klar mein Ziel, genau das auch einzufangen. Also wir wollten auch bayerisch klingen. Und da ich leider nicht so toll bayerisch spreche, mussten es meine Protagonisten liefern. Und da haben wir auch echt immer wieder gesucht, auch nach Interviewpartnern, die bayerisch sprechen, die eine Färbung haben, das denen auch nicht irgendwie abzutrainieren, sondern sie eher zu ermuntern, auch bayerisch zu reden. Und ich glaube, es macht oft Dokumentationen, aber auch Filme oft lebendiger, spannender und toller, wenn man da eben so soziokulturelle Unterschiede oder regionale Unterschiede auch hört und es so eine ganz eigene Färbung gibt. Und ich finde auch, dass in Deutschland das viel zu wenig gepflegt wird, gefeiert wird. Also ich denke da auch an Spielfilme. Die meisten reden die einfach Hochdeutsch, obwohl wir eigentlich diesen Schatz der Dialekte haben.
Oder im Fernsehen dann eine ganz, ganz seltsame Pseudo-Version zum Beispiel von Bayerisch.
Ja,
die da extra genau. als Grundbayerischsprache nochmal neu erfunden wird, die so niemand sprechen würde.
Ja. Ja, oder dann reden irgendwie Norddeutsche Bayerisch, die es dann irgendwie antrainiert bekommen. Habe ich auch schon gesehen in der Serie Hinderfing. Ja, aber.
Ja, genau. Das war einer der Punkte, die nicht gingen. Richtig.
Genau, und deswegen, also ich liebe Kiroyal, Monaco Franz, also alles, was Helmut Dietl macht. Und da geht es ja auch ganz viel um Sprache als Träger von ja, soziokulturellem Hintergrund. Und das macht die Charaktere auch aus. Und in die Richtung haben wir auch gedacht. Bei Lederhosenkartell natürlich kann man das weniger steuern. Die Leute reden halt so, wie sie reden. Aber oft wird es dann umso toller, wenn man merkt, okay, da ist eine Person, die spricht halt, wie ihr der Schnabel gewachsen ist. Und es gibt in Nicht mehr beim Land eine Folge mit einem Ford-Arbeiter aus Köln. Und ich glaube, der kam deswegen auch so gut an, weil der natürlich auch seinen rheinischen Dialekt spricht.
Genau, da muss man nicht jedes Wort verstehen.
Ja, aber man versteht es trotzdem. Ja.
Wir haben eine Kategorie eingebaut, weil ja Weltmeisterschaft ist, die heißt Rote Karte Klischee-Check. Du darfst jetzt eine rote Karte vergeben an ein Klischee. Zum Beispiel über Migration, über Menschen mit zwei Namen oder über die Art, wie in Deutschland, über all das, was wir gerade besprochen haben, Rede haben oder ganz was anderes. Du darfst eine rote Karte vergeben.
Also was ich gehört habe, ich weiß aber nicht, ob es eine rote Karte ist. Ich fand es eher interessant.
Okay.
Ist halt so, also Bastian Schweinsteiger hat gesagt zu der Elfenbeinküste, die sind ganz schwierig zu bespielen, weil die so wild Fußball spielen und so untaktisch und sind schwer auszurechnen. Und danach gab es Gegenwind, auch verständlicherweise. Ich glaube, das ist von ihm gar nicht böse gemeint, wie es so oft so ist, aber gleichzeitig finde ich es total wichtig, dass den Leuten halt klar wird, was sie damit sagen, wenn sie es sagen und was so der ganze Ballast ist, der da mitschwingt. Also einfach Klischees über Wilde und so weiter. Und ich glaube, es ist einfach unglaublich wichtig, dass man doch trotzdem auf sowas aufmerksam macht, ohne schulmeisterlich zu klingen. Und das ist so schwierig. Also, dass man einfach erklärt, was man damit auch sagt, wenn man das sagt, ohne Leute jetzt groß
zu verurteilen. Einfach ruhig erklären, ohne eine große Empörungswelle loszutreten. Das wäre doch mal schön.
Also, das ist was mir jetzt im Zuge der WM aufgefallen ist. So diese Klischees über Fußballmannschaften aus Afrika, die ganz wild Fußball spielen. Mhm. Genau, gleichzeitig ist vielleicht was dran, dass die einen anderen Spielstil haben. Aber ich glaube, man muss halt genau diskutieren, wie spricht man über sowas, ohne gleich rassistische Klischees zu reproduzieren.
Die nächste Kategorie heißt Elfmeterrunde. Mhm. Alexander oder Ali, wer macht morgens den Kaffee?
Ali, natürlich. Ali ist der beste Freund, Partner, der liebevoll den Kaffee macht, ja.
Lieblingswort auf Deutsch?
Also ich mag ein langweiliges Wort, aber ich mag das Wort geil, weil es so vulgär ist und gleichzeitig so viele Bedeutungsebenen hat. Aber ich weiß nicht, ob es mein Lieblingswort ist.
Das nehme ich auf jeden Fall. Kairo oder Neukölln?
Ja, sorry, Neukölln. Ich liebe Neukölln, aber Kairo hat tausend alte Geschichten. Da muss ich mich für Kairo entscheiden.
Der schönste Satz oder Gedanke, den dir jemand auf einer Reportagereise gesagt oder mitgegeben hast oder dir selber mitgenommen hast?
Ich kann der schönste Moment sagen oder der überwältigendste Moment. Das war, als ich im Schloss von Gloria von Thurn und Taxis war. Ich weiß nicht, ob es schön war, aber es war sehr überwältigend. Also wir haben ewig lang zu ihr recherchiert. Die ist sehr rechts und unglaublich viel, also auch relativ viel Einfluss und sagt ganz rechte, nicht so tolle Dinge. Und dann waren wir in dem Schloss und haben das alles vergessen, weil das einfach so überwältigend war. Und es ist auch so ungerechtfertigt, dass diese eine Familie so viel Besitz hat, aber es hat uns so erfolgreich geblendet. Also da gab es allein eine Bibliothek, die irgendwie über mehrere Zimmer sich ausgebreitet hat und eine eigene Gruft. Und also es war alles so viel. Und und am Ende fand ich es einfach nur toll und faszinierend. Also die hat auf jeden Fall Eindruck auf mich gemacht.
Die Macht der starken Inszenierung.
Ja.
Leitet super über In die nächste Frage. Erst zuhören oder erst Haltung zeigen?
Auf jeden Fall erst zuhören. Aber Haltung ist natürlich auch wichtig. Ja, aber ich entscheide mich jetzt mal für zuhören, weil es mein Job ist.
Das heutige Deutschland in einem Satz für dich.
Julian Nagelsmann. Das ist ein Name, aber ich hoffe, es geht trotzdem durch.
Absolut. Ägypten in einem Satz.
Alhamdulillah.
Podcast oder Buch? Was ist dein wichtigeres Medium?
Ja, also ich liebe Podcast machen und ich liebe Podcast hören, aber ich muss mich dann trotzdem für Buch entscheiden.
Und jetzt natürlich die allerwichtigste Frage von allen. Für wen schlägt dein Herz bei der WM? Deutschland, Ägypten oder völlig egal, weil am Ende eh keine Mannschaft so gut ist wie der FC Bayern?
Ja, genau, das wollte ich sagen. Für jeden Spieler des FC Bayern, aber doch auch für Deutschland. Aber nicht so stark wie für den FC Bayern, das merke ich schon auch. Ich freue mich jedes Mal, wenn sie gewinnen. Und ich bin aber auch nicht ganz traurig, wenn sie verlieren. Ja, das ist bei FC Bayern anders.
Nächste Kategorie heißt Abseits. Da dürfen wir ein bisschen abseitigere Fragen stellen. Stell dir vor, der 16-jährige Alexander, mitten in seiner Alex-Phase in England, der den Namen Ali damals am liebsten wegsortiert hätte, hätte eine Folge von Nicht mehr mein Land hören können, moderiert von einem Mann, der sich selbstbewusst Ali nennt. Was glaubst du, würde der 16-jährige Alex wohl dazu sagen?
Ich glaube, er hätte es toll gefunden. Er hätte es gut gefunden und hätte ihm vielleicht auch einen Push gegeben, zu seinen eigenen Spitznamen zu stehen und die blöden Blicke zu ignorieren. Oder die blöden Kommentare zu überhören.
Vielleicht gibt es irgendwann Zeitreisen. Dann werden wir diese Probleme lösen. Letzte Frage, Nachspielzeit. Welche Frage hättest du heute gerne beantwortet, die ich dir aber leider nicht gestellt habe? Oder anders formuliert, welches Thema beschäftigt dich gerade, über das wir aber einfach nicht gesprochen haben?
Fußball-WM. Ich hätte sehr gerne über Fußball geredet eigentlich.
Alles klar. Welche Themen beschäftigen dich gerade beim Fußball, bei dieser WM? Was nimmt dich mit, obwohl ja eigentlich irgendwie dieses Turnier schwierig ist und vieles davon schwierig ist und so weiter? Was nimmt dich trotzdem mit?
Ja, das ist interessant. Ich bin eigentlich ein totaler Zyniker beim Fußball. Ich bin schon, würde ich sagen, politisch denkender Mensch und ich habe alles gekauft. Hauptsache, ich kann meinen Fußball gucken. Katar habe ich mitgenommen, auch ein bisschen aus Protest, weil plötzlich alle eine WM boykottiert haben, die sie, glaube ich, in jedem anderen Land geguckt hätten. Und jetzt rege ich mich plötzlich trotzdem tierisch über diese Hydration Break auf. Also ich werde dann wirklich so zum 0815-Zuschauer, der sagt so, das ist doch nicht mehr mein Sport. Weil ich so finde, dass das wirklich gegen alles geht, was Fußball ist. Also Fußball ist eben, lebt davon, keine Pausen zu haben, nicht ein amerikanischer Sport zu sein. Keine Werbeblöcke im Spiel. Und für mich ist es einfach so offensichtlich Kommerz und ein Mittelfinger Richtung ganzen Zuschauer, der auch nicht im Sinne des Sports, der Sport verändert sich einfach dadurch, dass ich mich so ein bisschen aufrege. Aber ich finde es auch sehr interessant, wie sehr das den Sport gerade verändert.
Kommst du emotional noch rein in ein Spiel?
Ja, doch. Aber jetzt, es war, also bis jetzt noch nicht so sehr, wie es bei vergangenen Turnieren mal war, aber das kann auch noch passieren. Also ich habe da schon eine große Toleranzgrenze und lass mich dann doch durch ein super Spiel von Ulisse oder so begeistern.
Ich danke dir vielmals für dieses Gespräch über Kulturen, Sprachen und deine Erfahrungen.
Dankeschön, hat großen Spaß gemacht, super Fragen.